Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zur mittlerweile 118. Folge Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute einen Gast, den wir vor gefühlt 15 Wochen schon angefragt haben. Dann war erst er angeschlagen, dann war ich, wie ihr ja alle mitbekommen habt, erstmal 7 Wochen außer Gefecht gesetzt. Jetzt haben wir es endlich hinbekommen, zu einer sehr, sehr, sehr unchristlichen Zeit. Aber er stellt sich am besten mal selber vor. Hi Johann!
Ja, servus zusammen. Johann Hipper hier, Torwart von den Würzburger Kickers. Ich freue mich heute Gast bei euch zu sein. Danke für die Einladung und bin gespannt, was für Fragen so auf mich zukommen.
Perfekt, also die Fragen kommen natürlich erst am Ende der Folge, aber es kam natürlich eine Frage sehr, 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 sehr oft. Die werde ich dann gleich nach dem aktuellen besprechen. Aber wie es bei uns mittlerweile ja seit fast 3,5 Jahren Tradition ist, bequatschen wir das Aktuelle. Das Aktuelle ist der Ligabetrieb, Regionalliga Bayern. Wir sind jetzt vor dem letzten Spieltag. Nimm uns doch mal mit. Wie siehst du die Saison aktuell? Und ja, ich weiß, ihr seid nur Fünfter. Ich glaube, ihr hattet andere Ziele vor der Saison, nachdem letztes Jahr der Aufstieg wegen der Relegation nicht geklappt hat. Aber jetzt nehmen wir uns mal mit, wie seht ihr die Saison und wie enttäuscht seid ihr, wenn man ehrlich ist, wegen dem 5. Platz aktuell?
Ja, da will ich gar nicht um heißen Brei herumreden. Wir sind sehr enttäuscht, die ganze Mannschaft, das glaube ich kein Geheimnis. Wir haben sehr viel probiert über die ganze Saison über, sind aber nie wirklich kontinuierlich mal in Fahrt gekommen und hatten sehr große Ziele vor der Saison. Denen konnten wir einfach nicht gerecht werden. Jetzt sind wir ja schon beim letzten Spieltag angelangt. Im letzten Spiel geht es für uns praktisch sportlich um nichts. Aber auch da wollen wir jetzt auch nochmal einen guten Abschluss haben und die Saison halbwegs persönlich beenden.
Ja, glaube ich. Also ich habe mir jetzt mal die letzten Spiele aufgerufen auf der PEV-App. Ihr habt jetzt gegen Kräuter Fürth 2 1-1 gespielt. Das Unterfranken-Derby, wo wir danach auch ein paar Fragen reinkommen sind, aber das bequatschen wir dann gleich, habt ihr verloren. Dann 1-1 gegen den Absteiger aus Bamberg. 1-0 gegen die Überraschungsmannschaft aus Buchbach verloren. Und der letzte Sieg ist einfach schon einen knappen Monat her und es war gegen Hankhofen. Ich glaube, ihr habt euch das alles ganz anders vorgestellt, so zur Crush-Time und vor allem zum Ende der Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also wie ich bereits gesagt habe, wir sind leider unseren Ansprüchen und Erwartungen der ganzen Saison über hinterhergelaufen. Und deswegen stehen wir da gerade auch, wo wir sind.
Ja klar, ihr hattet ja auch wie du schon gesagt hast, ihr habt viel probiert, ihr habt zwischenzeitlich den Trainer gewechselt mit Martin Lang, einen Ex-Profi als Chefcoach geholt. Der konnte natürlich den erhofften Umbruch oder Umschwung, dass es wieder aufwärts geht, auch nicht bringen, obwohl ihr echt lang oben mit dabei wart. Und jetzt habt ihr dann den Trainer wieder gewechselt. Ich glaube, das ist einfach eine Saison mit vielen Lehren und einfach zum Abhaken, oder?
Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Also man darf nicht vergessen, also wir sind zwar jetzt Fünfter, aber in der Regionalliga Bayern geht es ziemlich eng zu oben dieses Jahr. Schweinfurt ist, wie wir alle wissen, bereits durch, aber auch, ich glaube, wir haben 2 Punkte auf dem 2. und hätten wir jetzt das Spiel gegen Kräuter Fürth gewonnen, dann wären wir auf dem 2. Platz gewesen, was sich ja grundsätzlich mal nicht so schlecht anhört, wenn man 2. wird in der Liga, aber wie gesagt, für unsere Ansprüche in der Liga einfach zu wenig.
Auf jeden Fall. Ich sag mal so, Regionalliga ist ja die höchste Amateurklasse in Bayern. Ich meine, da gibt es immer wieder Überraschungen. Ich habe mit Tobi Stoßberger vom TSV Buchbach immer noch Kontakt seit der Aufnahme. Und wir haben beide gesagt, das ist eine Überraschungssaison, sage ich mal, für Buchbach. Weil Buchbach kennt man ja eher aus dem Mittelfeld der Regionalliga. Und jetzt sind sie einfach Tabellenzweiter. Und mit viel Glück könnten sie sogar die Vizemeisterschaft verteidigen am Ende der Saison. Aber wie du schon sagst, das sind ja nur 2 Punkte. Lass mal die 3 am letzten Spieltag vor euch verlieren und ihr punktet am letzten Spieltag, seid ihr Vizemeister. Dann kann man auf der Tabelle sagen, okay, nicht das, was man erwartet hat, nach dem letzten Jahr fast der Aufstieg gelungen ist, aber wenigstens die Vizemeisterschaft.
Ja, im Endeffekt könnten wir uns davon auch nichts kaufen. Ich wollte bloß verdeutlichen, dass es auf dem Papier für Außenstehende sich gar nicht so schlecht anhören würde, wenn man Zweiter wird in seiner Liga. Aber wie gesagt, die Ziele waren andere in der Saison. Und dementsprechend, ich wiederhole mich da jetzt, glaube ich, aber war es halt einfach zu wenig dieses Jahr. Und wir wären sehr, sehr gerne Erster geworden, wir wären sehr, sehr gerne aufgestiegen. Vor allen Dingen nach dem letzten Jahr, du hast es bereits angesprochen, die bittere Relegation in Hannover. Das war für mich, kann ich euch auch mal ganz kurz mitnehmen, wie da meine Gefühlslage war. Ich war zu dem Zeitpunkt brutal enttäuscht, als wir die Relegation verloren haben. Aber es war für mich nicht so, dass ich gedacht habe, hey, verdammt, wir haben die dritte Liga verpasst, sondern zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, hey, wir haben die dritte Liga verpasst um ein Jahr. Das heißt, ich habe jetzt ein Jahr verloren, weil wir es nächstes Jahr packen. Weil nächstes Jahr steigt der Erste der Regionalliga Bayern direkt auf. Und ich war davon überzeugt, dass wir es dann eben das nächste Jahr schaffen. Und ja, und jetzt hier darüber zu reden, dass man es wieder nicht geschafft hat, tut natürlich extrem weh, muss ich ganz ehrlich sein.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin zwar jetzt, wir verfolgen den Club natürlich, weil wir Clubfans sind natürlich, aber ich bin einer, ich schaue mir auch gerne die Amateurligen an. Man muss aber auch ehrlich sein, Schweinfurt war dieses Jahr einfach richtig stark, ist auch verdient am Ende des Tages hochzugehen, aber ich sehe euch mit noch zwei, drei weiteren Vereinen in der Regionalliga für nächstes Jahr definitiv zum Favoritenkreis, zum ersten Platz, was natürlich dann jetzt der Nachteil ist, dass nächstes Jahr wieder die Relegation nach Bayern kommt und dann heißt es wieder zwei Extraspiele. Aber das Thema hatte ich schon mit so vielen Spielern, also ich hatte ja schon einige Jungs aus der Regionalliga, wie zum Beispiel Sebastian Meyer, der jetzt mit Unterhaching wieder runterkommt und seine Karriere beendet, Lukas Ramser, der jetzt in Schwaben Augsburg spielt, Christoph Schulz von Wacker Burghausen, Yannick Scholz, der ja letztes Jahr noch bei euch war, jetzt bei Greuther Fürth. Von Schweinfurt hatte ich schon einige Jungs am Start, und alle sagen, ja, die Relegation, ja, ist irgendwie scheiße, ne? Wenn du das ganze Jahr Erster bist und auf einmal musst du nochmal zwei Entscheidungsspiele haben. Wäre es da nicht einfacher, wenn man in der dritten Liga einfach fünf Absteiger macht, ist zwar dann auch Hardcore für die Aufsteiger, ne, das Jahr drauf, aber für die Regionalligen wäre es doch fair, wenn dann der Meister definitiv direkt hochgeht.
Also ich muss noch mal ganz kurz auf was eingehen, was du davor gesagt hast. Ich stimme dir dazu, dass Schweinfurt verdient die Meisterschaft dieses Jahr geholt hat. Ich glaube, das stimmt uns auch jeder zu. Aber wenn man das mal vergleicht, das war bei weitem nicht so souverän, wie wir es zum Beispiel letztes Jahr gemacht haben. Ich sage auch, dass Schweinfurt unter anderem dasteht, wo sie stehen, weil wir auch und die Konkurrenz extrem schwach waren dieses Jahr. Weil ich glaube, wenn man sich mal die Ergebnisse anschaut, Schweinfurt war jetzt auch nicht ultra konstant das ganze Jahr über oder die ganze Saison über. Und dementsprechend, ja, es hat halt dieses Jahr gereicht. Also absolut verdient. Wir haben guten Fußball gespielt. Aber ich sag, es war dieses Jahr, muss man, so ehrlich muss man sein, war es auch ziemlich einfach.
Ja, klar,
Und ja.
zum Vergleich zu euch letztes Jahr ist natürlich, hast du vollkommen recht, weil letztes Jahr, was ihr da abgerissen habt, war ja echt nicht mehr normal. Ihr glaubt, ihr seid ungeschlagen geblieben bis zum Spiel in Nürnberg, aber da war es ja schon durch, dass ihr ja Erster seid. Ihr habt ja eure erste Saisonniederlage in Nürnberg eingefahren. Ich
Genau.
glaube, so eine Saison erleben nicht viele Fußballer, vielleicht im Jugendbereich erlebt man das mal, dass man ein Jahr lang ungeschlagen bleibt. Bestes Beispiel, meine Jugend, ich bin Jugendtrainer in Schwabach in einem kleinen Dorfverein. Ich bin seit über 370 Tagen ungeschlagen mit meinen Jungs. Sind aufgestiegen in die Kreisklasse. Also natürlich reden wir jetzt mal einem ganz anderen Niveau, jetzt wie ihr spielt. Aber es sind aktuell Tabellenführer ungeschlagen als Aufsteiger und uns fehlen noch 4 Punkte zur Meisterschaft. In zwei Spielen sollten wir das eigentlich auch schaffen. Und das schafft man eigentlich nur im Jugendbereich und nicht im Herrenbereich. Und was ihr da abgerissen habt, ich war da gesessen, als ich da mit dem Janik, für den Janik in der Vorbereitung war und denk mir, Alter, ihr habt noch gar kein Spiel verloren. Was soll ich denn jetzt fragen? Seid ihr überhaupt schlagbar?
Ja, also letztes Jahr war schon wirklich ja, was Einmaliges. Ich bin ja erst im Winter dazugekommen. Und bin in eine absolute Siegermannschaft dazugekommen. So, mein erstes Spiel, das war, glaube ich, gegen Ansbach, saß ich auf der Bank. Da haben wir 4-0 gewonnen. Danach geh ich in die Kabine und habe mir gedacht, hey, ich kann gerade gar nicht zuordnen, ob wir gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt haben. Wir haben 4-0 gewonnen und es war das Normalste von der Welt, einen Gegner 4-0 im eigenen Stadion wegzuputzen. Was ich so auch noch nicht kannte, aber das hat einfach nur unterstrichen, wie selbstverständlich das Gewinnen war in dieser Saison.
Ja klar, wie gesagt, da kann ich das beste Beispiel meine Jungs nehmen. Mittlerweile sind die Siege nicht mal besonders. Wir hatten jetzt am Wochenende Derby gegen unser Nachbarort, die haben wir 5-0 weggeputzt. Natürlich kann man die nicht mehr vergleichen wie vor 3, 4 Jahren, da wo die richtig Guten da waren, die sind alle weg. Aber ja, die waren in der Kabine gesessen, ja toll, jetzt haben wir 5-0 gewonnen. Und ich sitze da, Leute, es war trotzdem ein Derby. Ja und, ja. Ja, aber es war.
Ich geh noch mal ganz kurz auf deine andere Sache ein mit den 5 Absteigern.
Ja.
Ich fände die Lösung mit den 4 Regionalligen besser tatsächlich. Weil, wie du schon gesagt hast, 5 Absteiger sind ziemlich heftig und weiß ich nicht, ob das so vermarktbar ist, aber was definitiv vermarktbar ist, in meinen Augen sind 4 Regionalligen. Und ja, ist ja ganz einfach. Der erste steigt auf aus jeder Staffel und dann gibt es dieses Problem nicht mehr, sage ich jetzt einfach so ganz leicht dahergeredet.
Ja gut, das Thema gab es ja vor einigen Jahren schon mal. Und dann haben sich gewisse Verbände, wie zum Beispiel auch unter anderem Bayern, dagegen gewehrt, mit der Südweststaffel, glaube ich, zusammenzugehen. Und der Norden hat sich, glaube ich, auch gewehrt. Und dann beschweren sie sich aber wiederum, warum man Relegation spielt. Also, ich weiß ja nicht.
Ja. Genau, ja. Da sehe ich auch ein paar Widersprüche in der ganzen Thematik.
Ich hoffe jetzt einfach mal allgemein, dass da irgendwie eine Lösung gefunden wird, weil ich bin der Meinung, wer nach 34 Spieltagen Erster ist, hat das Recht aufzusteigen, ohne irgendwelche Relegationsspiele. Weil für was kämpfst du die ganze Saison? Reißt dir den Arsch auf, wenn du am Ende wegen einem schlechten Tag oder Pech dann am Ende des Tages immer noch in der gleichen Liga hockst wie das Jahr davor?
Ja, definitiv.
Ich meine, ich weiß, Schweinfurt-Würzburg ist Unterfranken-Derby, aber ich weiß ja nicht, ob du das damals schon verfolgt hast. Das Spiel Schweinfurt-Havelse. Spiel auf ein Tor. Die schießen einmal aus 30 Metern und dann rutscht ihm der Torwart von Schweinfurt der Ball durch die Hand und es steht 1-0 Havelse. Keiner weiß warum. Und im Endeffekt im Rückspiel genau dasselbe Bild. Wieder irgendwie Pech gehabt und dadurch steigen sie nicht auf, obwohl sie in 2 Spielen klar besser waren.
Ja, habe ich auch noch im Kopf.
Also deswegen, man braucht da definitiv über die nächsten Jahre eine Lösung, weil sonst verlierst du den Reiz auf Dauer, wenn du alle 2 Jahre in die Relegation musst und am Ende des Tages dann nicht hochkommst, weil was sind schon 2 Spiele? Du weißt es ja selber, du kannst dir den ersten Platz über die ganze Saison erarbeiten und in 2 Spielen braucht nur ein Fehler. Fußball ist ein Fehlersport, sonst fallen keine Tore. Ein Fehler, eine Unkonzentration halt und was weiß ich, und auf einmal ist die komplette Saison für'n Arsch.
Ja, genau. Und das war ja leider bei uns der Fall. Bei uns war es dann das Elfmeterschießen. Und wissen wir alle, dass das ja oft einer Lotterie, ja, mit einer Lotterie verglichen wird. Und so ähnlich war es eben bei uns. Und es ist halt extrem bitter, weil da stehen auch Karrieren auf dem Spiel. Und ich wäre wirklich gespannt gewesen, weil ich würde jetzt rückblickend, hätte ich gerne nochmal gewusst, was passiert wäre, wenn wir wirklich aufgestiegen wären. Wo dann ein oder andere Spieler dann jetzt gelandet wäre oder wie der sich dann gemacht hätte, eine Liga höher.
Auf jeden Fall, ich meine, ich habe nie so hoch gespielt. Ich war höchstens Kreisliga, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Schritt von der Regionalliga in die dritte Liga kleiner ist, als wenn man dann in die zweite Liga hochgeht. Wobei man sieht es ja jetzt leider an Unterhaching, also wieder ein Konkurrent mehr für euch nächstes Jahr. Das erste Jahr als Aufsteiger, da bist du noch beflügelt, hältst die Klasse und das zweite Jahr ist ja bekanntlich das schwerste Jahr und sie sind wieder direkt runtergekommen. Also es wäre, wie du schon sagst, interessant mal zu sehen, wie ihr performt hättet oder euch entwickelt hättet, wenn ihr hochgegangen wärt. Aber es ist halt schwierig, ne? Weil dritte Liga ist halt Profiniveau, ihr seid Regionalliga ist ja eher so Halbprofiniveau. Es gibt natürlich den einen oder anderen Verein, der auf Vollprofi-Niveau mäßig umgestellt ist. Aber trotzdem, es ist trotzdem ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne?
Ja, definitiv.
Perfekt. Jetzt haben wir das Aktuelle ziemlich gut besprochen. Ich habe jetzt noch ein Spiel. Da können wir eigentlich aus Nürnberg nur die Daumen drücken, dass ihr das erfolgreich beendet, die Saison. Wenigstens nochmal mit einem Sieg für Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, wenn man mit einem Sieg aus der Saison rausgeht, startet man in die neue Saison umso motivierter, so in der Art jetzt erst recht.
Ja, also ich weiß nicht, was alles passiert jetzt bei uns im Sommer, wenn du das meinst. Also es geht jetzt einfach darum, für sich selber oder für die ganze Saison jetzt einen Haken dahinter zu machen. Und man sagt ja immer so schön, wie was endet, so hat man es in Erinnerung. Das trifft in den meisten Fällen zu. Bei uns ist es jetzt so natürlich, dass die bitteren Niederlagen in der Saison, jetzt wie zum Beispiel auch das Derby, natürlich in den Köpfen bleibt, aber so ein versöhnlicher Abschluss, das wäre jetzt das, was wir auf das hoffen wir jetzt am Wochenende, und danach kann man erstmal ein paar Wochen gar nichts machen und mit Fußball sich den Fußball ein bisschen schleifen lassen.
Auf jeden Fall, aber bevor wir jetzt den Rundflug starten, kam eine Frage, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sehr, sehr, sehr oft. Und
Ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte.
die Frage hat um dich, dreht sich um dich. Und zwar, ob du auf dem Dalle bleibst, ob du in Würzburg bleibst. Da kam die Frage sehr oft rein. Ja, darfst du dazu was sagen oder steht es noch in den Sternen?
Steht auf jeden Fall in den Sternen. Ich versuche aber trotzdem ein bisschen was dazu zu sagen. Also generell ist es bei uns so, wir haben ja erst vor kurzem einen neuen Trainer vorgestellt für die neue Saison. Und dahingehend wurde auch sehr wenig in Sachen Kaderplanung gemacht, was nicht nur mich betrifft, sondern auch andere Spieler. Würzburg ist eine Adresse, mit der man sich immer befassen sollte, und ich vor allen Dingen auch, weil ich mich jetzt hier bereits 1,5 Jahre sehr wohl fühle. Aber ich weiß auch, dass im Fußball alles passieren kann und dass es ein Tagesgeschäft ist, ein sehr dynamisches Geschäft. Und deshalb, ja, sind alle Sachen noch offen.
Perfekt. Ich habe zwar mit einer anderen Antwort gerechnet, aber du hast ja recht. Ihr habt ja erst einen neuen Trainer vorgestellt. Der muss jetzt erstmal sich trotzdem einen Überblick machen über den Kader. Mit wem kann er arbeiten, mit wem nicht. Das ist ja das ganz normale Tagesgeschäft, wie du schon gesagt hast. Und dann würde ich einfach sagen, die Leute, wo das gefragt haben, müssen sich noch ein wenig gedulden, weil ich kann mir vorstellen, ich meine, du willst ja auch mit der Zukunft planen, ob Würzburg oder ein neuer Verein. Deswegen kann man, glaube ich, demnächst, so nach der Saison, glaube ich, was lesen, oder?
Ja, gehe ich mal von aus. Also, ich bin auch jemand, der gerne Planungssicherheit hat. Aber wie gesagt, das kann man sich im Fußball oftmals nicht aussuchen.
Nee, leider nicht. Aber ich ziehe jetzt doch noch eine Frage vor, bevor es nämlich dann durch den Rundflug nicht mehr so aktuell dann ist. Es betrifft das Derby. Ich habe da eine klare Meinung dazu, zu diesen Ausschreitungen. Wir haben ja schon drüber geschrieben. Die Frage ist, was hältst du von den Eskalationen, was die Würzburg Ultras gemacht haben beim Derby? Ich weiß, ich glaube, du kannst nicht so viel dazu sagen oder darfst nicht so viel dazu sagen, aber vielleicht ein bisschen.
Ja, also generell finde ich es immer super, wenn Support da ist. Das hat man jetzt gesehen bei uns in der Saison, dass unsere Fans auch oftmals zu Auswärtsspielen, zu auch unchristlichen Uhrzeiten oder Entfernungen da mitgekommen sind und uns versucht haben zu unterstützen. Ich bin ein sehr großer Fan davon und ich tue das auch sehr wertschätzen. Dementsprechend habe ich auch wertgeschätzt, dass sehr viele Fans wieder in Schweinfurt dabei waren. Ja, und der größte Teil wollte uns ja auch dahingehend unterstützen. Man hat ja gesehen, dass eine Minderheit von Fans, sogenannten Fans, ja, da ein bisschen zu viel gemacht haben, sage ich jetzt mal. Ich sage auch dazu, ich bin ein Pyro-Freund. Ich lieb's, Pyrotechnik im Stadion zu sehen, aber im Maßen und vor allen Dingen nicht auf dem Spielfeld. Und ich glaube, also wir Fußballer, wir wollen Fußball spielen. So, und wir haben auch die Atmosphäre genossen an diesem Tag bis zu einem gewissen Punkt. Aber wir konnten die letzten 10 Minuten zum Beispiel nicht weiterspielen, aufgrund der Vorkommnisse. Und wir wollen aber Fußball spielen und uns nicht damit befassen, wie die Sicherheit im Stadion gerade ist. Und die war in der Minute eben nicht gewährleistet und darüber hinaus auch nicht. Und dementsprechend ist ja dann eins nach dem anderen gekommen, was dann auch ja vollkommen richtig war, dass das Spiel nicht weiter anzupfeifen.
Also, ich vertrete all deine Punkte. Was ich nur an diesen sogenannten Fans, weil ich sage auch nicht, dass es Fans waren, ich glaube, die waren einfach nur auf Krawall aus, nicht verstehe. Wenn sie einen Spielerbruch erzwingen durch ihre Reaktion, verliert ihr halt das Spiel auf dem grünen Tisch. Ich glaube, das haben sie in dem Fall nicht gecheckt. Die haben einfach nur erzwingen wollen, dass Schweinfurt nicht gegen euch Meister wird, das Derby nicht gewinnt, aber egal was passiert wäre, Schweinfurt hätte die 3 Punkte bekommen. Ich glaube,
Doch,
das ist in
doch.
dem Fall nicht im Kopf gewesen.
Ich glaube, da muss ich dir widersprechen. Ich glaube, das wussten sie sehr wohl. Es ging, glaube ich, primär darum, einfach nur nicht an diesem Tag, dass Schweinfurt nicht an diesem Tag Meister wird. Weil, dass sie die Punkte am grünen Tisch bekommen, ich glaube, das war jedem bewusst. Bloß, es sollte nicht an diesem Tag passieren, wenn unsere Fans im Stadion sind. Und auf deren Grün praktisch, und die wollten mit aller Macht die Party verhindern. So, ich denke mal, das waren die Beweggründe. Wie gesagt, darüber können wir beide auch nur spekulieren. Aber im Endeffekt, was mich einfach geärgert hat, ist, ja, wir hatten noch 10 Minuten zu spielen. Wir waren einer weniger, aber wir haben gesehen, dass wir durchaus auch mit einem Mann weniger noch Fußball gespielt haben. Und wir haben versucht, noch einen Ausgleich so zu machen und vielleicht sogar darüber hinaus dann nochmal zu drücken. Weil für Schweinfurt war es in der Saison, wie ich ja vorhin schon bereits gesagt habe, war es auch nicht immer einfach mental. Die haben jetzt auch nicht immer über volle Strecken überzeugt. Und man hat es dann auch gemerkt nach dem 1-1, dass es dann auch eine Phase gab, wo dann nicht mehr so viel lief bei denen.
Ja klar, ich habe mir das Spiel während der Spätschicht angeschaut, weil ich hatte da nicht mehr so viel zu tun. Gleich direkt den Stream angeschalten. Und als dann die Eskalation war, was man auch gesehen hat, denke ich mir halt, ja, Emotionen gehören dazu. Ich meine, ich bin der Letzte, der beim Derby da hockt und ja, ist halt so, ich liebe Emotionen, wie du auch schon gesagt hast. Pyrotechnik ist geil, Unterstützung ist geil, aber alles, was drüber hinausgeht, war halt einfach viel zu viel. Ich meine, die haben teilweise, was man gelesen hat, oder ob das stimmt, weiß ich nicht. Du warst ja am Stadion, Raketen gefühlt aufs Feld geschossen. Das ist halt ein Tick zu viel, sage ich.
Ja, ich glaube, da werden auch 99% aller Leute uns da zustimmen, dass sich das eben nicht gehört. Aber wie gesagt, also ich verstehe Emotionen und ich verstehe auch, dass diese Leute im Block oder viele Leute ja ihr Leben für die Kickers geben, sehr viel sich engagieren. Es gibt ein Fanprojekt und das darf man nicht vergessen, dass diese Leute auch sehr viel machen für den Verein beziehungsweise den Verein leben. Dass das alles unter der Gürtellinie war, ich glaube, ich bin mir sogar sicher, dass viele das selber wussten, die das dann auch gemacht haben. Bloß war es in dem Moment egal, weil eben alles untergeordnet worden ist zu Schweinfurt darf heute nicht hier im Stadion, im eigenen Stadion Meister werden. Das ist meine Sichtweise, aber wie gesagt, darüber können wir beide jetzt auch nur spekulieren, Sascha.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also den Gedanken hatte ich dann auch, dann also 1, 2 Tage später, dass es einfach verhindert werden sollte, dass nach Abpfiff die Meisterfeier losgeht, sondern dass es dann ein paar Tage dauert wegen dem grünen Tisch, dass sie dann feiern, wenn ihr nicht mehr im Stadion seid. Aber im Endeffekt, wie du sagst, können wir nur spekulieren. Es ist einfach gut gegangen am Ende, dass ihr dann trotzdem weiterspielen konntet, auch nach einer Unterbrechung. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, das war das Beste, was der Schiri machen konnte. Einfach erstmal unterbrechen, die Gemüter erstmal ausklingen lassen und danach habt ihr das Spiel fortgesetzt und danach war ja für Schweinfurt kein Halten mehr und ihr ja, habt leider eine Derby-Niederlage hinlegen müssen, erleben müssen und die Eskalation, ich glaube, das war doppelt bitter, trotzdem auch für euch Spieler.
Ja, also ich habe es ja auch anfangs erwähnt, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, es war für mich auch ein sehr bitterer Tag, weil du hast den, jetzt höre ich was im Hintergrund, ja, bitte.
Ja, mein Handy ist auf einmal losgegangen, sorry.
du hast dir ja selber immer ausgemalt, mit deinem Verein aufzusteigen und dann siehst du, wie es der größte Erzrivale tut und das hat unfassbar weh getan, es tut immer noch unfassbar weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben uns auch für das Spiel wieder viel vorgenommen, haben gesagt, hey, die Saison ist verkorkst, ja, aber wir können mit diesem Spiel noch sehr, sehr viel gut machen. Und dann ist es wieder anders gekommen. Muss man dann auch wieder dazu sagen, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Eigentor in der, ich weiß es nicht, 5. Minute, gelb-rote Karte, die man meiner Meinung nach nicht zwingend geben muss. Und das sind alles so Dinge, wo man sagt, wenn scheiße läuft, läuft scheiße in der Saison, wo ja echt wirklich viele solche Situationen hatten, die einfach dann passiert sind im Spiel, wo keiner wirklich eine Antwort drauf hatte und dann geht das so dahin und dann bist du auf einmal 2-1 hinten. Und dann mit den ganzen Vorkommnissen, dann gehst du mit einem 2-1 in die Kabine, setzt dich in den Bus und denkst dir, hey, was ist heute eigentlich schon wieder passiert?
Ja klar, ich habe mir sogar jetzt extra in der App den Spielverlauf geöffnet beim BEV. Du hast recht, 5. Minute Eigentor. Dann habt ihr in der 49. den Ausgleich geschossen. Dann war das Momentum eigentlich bei euch, weil wenn man ja trifft, ist das Momentum bei der anderen Mannschaft. Und dann 10 Minuten, nicht mal 8 Minuten später die gelb-rote Karte.
Ja, wie gesagt, Spielverlauf sehr, sehr bitter für uns. Ich bin mir sicher, dass mehr gegangen wäre auch in diesem Spiel. Aber ist jetzt leider so passiert. Sehr, sehr bitter. Aber im Fußball muss es immer weitergehen. Ja.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben ja schon alles in der Rest von der aktuellen Saison besprochen, dass ihr jetzt noch ein Spiel habt. Wir euch ganz fest die Daumen drücken, dass ihr mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison rausgeht. Und jetzt würde ich sagen, weil ich glaube, ich habe noch nie so lange über das Aktuelle gesprochen. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde schon.
Ja, liegt auch daran, dass ich, wenn man mich einmal zum Reden bekommt, dann wird es schwer, mich zu stoppen. Also von daher schon mal Entschuldigung, dass ich das so in die Länge gezogen habe.
Kein Problem. Du redest mit dem Podcast-Teil, der wo eigentlich jede Folge 1,5 bis 2 Stunden ziehen könnte. Wäre der Nils da, der hätte ich schon längst unterbrochen und hätte das alles komprimiert.
Hätte ich auch kein Problem damit gehabt, aber du lässt mich ja schön erzählen hier.
Ich finde es ja auch interessant. Wir wollten den Podcast ja vor 3 Jahren machen, um nicht nur, weil man sieht ja die Fußballer nur im Fernsehen, ab und zu mal im Training, wenn es öffentlich ist, aber mal so die Hintergrundgeschichte und die Gedanken. Wie denkt ihr eigentlich? Weil Interviews, du weißt selber im Fernsehen, ne? Da wird vom Verein vorgegeben, du darfst das sagen, aber behalt vieles für dich. Aber so hier im Podcast, da öffnen sie sich manchmal mehr, die Gäste, als so vorm Fernseher.
Ja, ich glaube, das ist eher, es hat was Familiäres, so wenn man hier so redet. Das ist was anderes, wie wenn man vor der Kamera steht oder was für die Zeitung sagen muss. Aber trotzdem muss man immer vorsichtig sein, was man sagt. Und alles, was ich gesagt habe bis jetzt, war ja auch, ich habe immer dazu gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt auch philosophieren über gewisse Sachen, aber im Endeffekt sind viele Sachen, die ich jetzt sage, sind ja auch Spekulationen oder ich diskutiere einfach mit dir, ich habe einen offenen Austausch.
Ja, klar, freilich, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mittlerweile auch lernen müssen, weil der Podcast ja öffentlich ist und wir ja Fußballprofis von der Regionalliga aufwärts haben, im In- und Ausland, dass man da echt aufpassen muss, was man sagt, weil ich mittlerweile auch mitbekommen habe, dass die eine oder andere Zeitung, ich weiß nicht, ob in Österreich oder Deutschland, habe ich aber nur mitbekommen, da auch manchmal reinhört und probiert, irgendwas rauszuziehen. Und deswegen habe ich auch aufgepasst, was ich sage mittlerweile oder was ich frage. Aber früher, zum Beispiel, wie gesagt, ich bin Clubfan, da sind halt mir auch Worte rausgefallen wie Westvorstadt, den Verein braucht keiner. Mittlerweile probiere ich hier ein wenig professioneller zu wirken.
Ja, ist schon mal gut. Ist schon mal gut.
Gut, und jetzt würde ich sagen, starten wir jetzt den Rundflug. Du bist ja in München geboren und groß geworden und bist beim FC Ismaning in die Jugend gegangen. Jetzt erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen und vor allem, weil das auch eine Frage war, wann hat der kleine Johann mit dem Fußballspielen angefangen?
Im Fußballspielen angefangen habe ich mit 7, damals als Stürmer bei der Spielvereinigung Feldmoching, meinem Heimatverein. Ich bin dann im Alter von, ich weiß es nicht mehr, 10 oder 11 Jahren, da bin ich dann ins Tor gewechselt, weil mir Stürmer sein keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich habe nicht mehr so viele Tore geschossen, ich war nicht mehr so schnell, ich war früher der Schnellste, auf einmal waren die anderen genauso schnell wie ich und das fand ich nicht cool. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, im Tor bin ich eigentlich auch ganz gut. Und das hat mir dann Spaß gemacht und dabei bin ich dann auch geblieben.
Perfekt, na gut, dann hat mich Transfermarkt.de verarscht, weil da steht erster Verein FC Ismaning. Gut, aber schön, dass wir das geklärt haben.
Ich weiß nicht, wie weit vor die gehen. Ismaning war auf jeden Fall, habe ich den größten Teil meiner Jugend verbracht. Aber davor war es dann, also Feldmoching, Milbertshofen und auch FC Bayern Jugend,
Zum
bis ich
Beispiel
dann nach
FC
Ismaning gegangen bin.
Bayern steht gar nicht drin.
Ja, ich glaube, weil das so früh war und ich weiß nicht, ob Transfermarkt erst ab der U15 anfängt, in der
U17.
Datenbank das so aktuell, ja, dann genau, dann war das davor.
Okay, dann kannst du uns ja gleich mal mitnehmen. Wie war deine Jugendzeit? Wie vor allem da beim FC Bayern, weil ich sehe nämlich gerade, dass du in der Saison 17-18 zu einem anderen Münchner Verein noch gewechselt bist. Aber nimm uns doch einfach mal, weil ich sehe auch nicht so viele Daten, Ismaning, deine Zeit allgemein mit. Wie war die Jugend? Dann eben die Station FC Bayern. Kannst du ja gleich mal einen kleinen Monolog halten.
Ziemlich kurz aber, weil es war tatsächlich nur ein Jahr. Ich bin in der U13 hingegangen. Ja, Bayern war damals, ich sage jetzt mal, mein Verein. Mein Papa hat mich mitgenommen noch ins Olympiastadion damals. Ja, fand das alles mega cool, habe meinen Traum dort gelebt, aber wurde nach einem Jahr schon wieder aussortiert aufgrund meiner Körpergröße, die ja bekanntlich ja, eine große Rolle spielt beim Torwart. Ja, wurde ich direkt schon wieder aussortiert, weil man erst ein Jahr später wusste, dass ich anscheinend nicht über 1,90 werde. Und ja, dann bin ich zum FC Ismaning gewechselt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Okay, und bei Ismaning lief es ja wieder. Du hast U19 Landesliga gespielt, U17 Landesliga, U14 war Kreisklasse. Okay, das ist jetzt gerade das Niveau, wo ich Jugendtrainer bin. Aber sonst immer Landesliga und im Herrenbereich Bayernliga. Ich meine, du hast von Jugend an verdammt hoch gespielt. War das eigentlich eine Umstellung? Weil ich meine, trotzdem vom Dorfverein auf einmal zu einem Verein, der Landesliga spielt im Herrenbereich, weißt du ja selber, ist Landesliga die sechsthöchste Liga in Bayern. Das ist doch trotzdem eine komplette Umstellung, oder?
Ja, also es war schon so, dass Ismaning auch in der Jugend immer relativ hoch gespielt hat. Aber alle, mit denen ich früher zusammengespielt habe, es war ja kein Vergleich. Zum Beispiel meine ehemaligen Teamkameraden vom FC Bayern, die haben dann auf einmal Youth League gespielt in der U19. So, und ich habe dann Landesliga gespielt, du hast gesagt, ziemlich hoch. Für mich war das damals nicht hoch, weil ich ständig den Vergleich auch hatte, was möglich war in meiner Altersklasse. Und da habe ich dann eben oft gesehen, dass andere da noch viel, viel höher spielen als ich. Ich habe dann trotzdem mein Ding gemacht bei Ismaning. Ich habe oft versucht, auch wieder in ein NLZ zu kommen. Das hat aber leider nie geklappt. Und dann hatte ich aber die Möglichkeit, eben beim FC Ismaning in den Herrenbereich reinzurutschen. Und das war damals tatsächlich Bayernliga. Ja, und da war ich dann schon als jüngerer, nee, sorry, als älterer U19-Jahrgang war ich dann beim FC Ismaning schon im Seniorenkader.
Ja, ich sehe es, du hast 6 Spiele in der Bayernliga Süd gemacht und 7 Spiele in der Kreisklasse 2 für die zweite Mannschaft. Aber für einen alten Jahrgang U19, also der jetzt gerade mal 19 geworden ist, sind es insgesamt 13 Spiele. Im Herrenbereich ist das trotzdem eine gute Leistung halt, oder? Was sagst du? Für die Erfahrung ist es auf jeden Fall gut, wenn du auf einmal gegen 30, 35-jährige Stürmer spielst.
Ja, das war super. Also ich war am Anfang als Nummer 2 eingeplant. Das heißt, ich war dann am Wochenende, also sagen wir mal, am Samstag war ich auf der Bank bei der ersten Mannschaft. Und am Sonntag habe ich dann einfach, um Spielpraxis zu sammeln, da war mir dann ehrlich gesagt auch die Liga scheißegal. Ich glaube, du hast ja gesagt, Kreisklasse war's.
Ja.
Ja, dann habe ich halt einfach Kreisklasse gespielt. Das war mir wurscht, weil ich hatte Zeit, ich hatte Bock und selbst das hat mir was gebracht, wie du schon gesagt hast. Es ist eine Umstellung, wenn du von der U19 in den Herrenbereich kommst und selbst Kreisklasse hat mir damals was geholfen an Spielpraxis.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja, wie du schon sagst, auch ein großer Unterschied, wenn du gegen Gleichaltrige spielst oder maximal ein Jahr älter und auf einmal kommt der 35-jährige Manni vor dir vors Tor und du denkst dir, Alter, den hole ich mir locker und der haut dir das Ding in den Winkel und du stehst da. Ist das gerade echt passiert? Ich glaube, für so einen jungen Spieler ist die Erfahrung scheißegal, welche Liga, Hauptsache Herrenbereich, und die ist so unfassbar wichtig. Auch für dich in dem jungen Alter damals gewesen, weil ich meine, es hat sich ja dann auch belohnt. Du bist das Jahr drauf, deswegen habe ich gesagt, Anker Münchner Verein, als Bayern-Fan zum TSV 1860 München gewechselt. Wie konntest du das mit deinem Herzen und deinem Geschmack vereinbaren?
Ich muss sagen, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil als ich aussortiert worden bin, hat das natürlich auch was mit mir gemacht, damals beim FC Bayern. Und ich habe weiterhin Spiele vom FC Bayern verfolgt über die Jahre, aber habe gemerkt, wie ich mich ja so ein bisschen davon distanziert habe, weil ich dann auch gesehen habe, meine ganzen ehemaligen Mitspieler, was sie alles erleben. Und ich wollte das auch weiter leben, diesen Traum beim FC Bayern zu spielen. Und ich habe mich dann einfach davon distanziert und einfach auf mich konzentriert und bin vom FC Bayern ja immer weiter weggekommen, obwohl es ja mein, ich sage jetzt mal, mein erster Verein war, zu dem ich aufgesehen habe. Wie gesagt, Papa hat mich damals ins Stadion mitgenommen. Und dann kam ihm das Angebot von den Löwen und da habe ich auch keine Sekunde überlegt, weil ich ja auch weiß, was 1860 für ein mega geiler Verein ist. Also ich muss dazu sagen, also beide Vereine haben ihren Reiz. Klar, Bayern ist in der Weltspitze vertreten und 60 ist ein Kultverein und ich hatte dort wirklich zwei unfassbar schöne Jahre. Es war eine absolut geile Zeit und dort habe ich mich auch super entwickelt.
Auf jeden Fall, du hast wieder Bayernliga gespielt, in der ersten Saison 11 Spiele. Hätten mehr, also ich weiß ja nicht, was der Hintergrund ist, dass es nur 11 Spiele waren, aber ich meine trotzdem 11 Spiele in der Bayernliga für die Zweitvertretung der Löwen ist trotzdem eine starke Leistung für das, dass du vom FC Ismaning da gewechselt bist, als alter Jahrgang. Ich meine, du hättest ja die Saison davor noch U19 spielen können und hast ja, wie wir gehört haben, schon Bayernliga und Kreisklasse gespielt und in der zweiten Saison dann nur noch 9 Spiele für die zweite Mannschaft. Es sind 20 Spiele in 2 Jahren. Also mehr sehe ich in den Statistiken auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kommst du jetzt gleich mit anderen Daten ums Eck. Aber wie war die Zeit trotzdem für dich bei den Löwen? Weil du warst da insgesamt 2 Jahre.
Ja, genau, wie ich schon gesagt habe, war eine unfassbar schöne Zeit. Aber nochmal auf die Spiele zurückzukommen, erkläre ich auch nochmal kurz. Bei zweiten Mannschaften ist es ja oft so, dass diverse Torhüter eingesetzt werden. Und so war das dann auch. Also es war dann so eine Art Job-Sharing. Also mal durfte ich spielen, mal durfte ein anderer Torwart spielen, mal ist ein älterer Torwart von oben runtergekommen, um Spielpraxis zu sammeln. Also so kannst du dir das vorstellen. Deswegen ist es eigentlich unmöglich gewesen für mich in den beiden Saisons, da auf 30 plus Spiele zu kommen, was aber auch völlig in Ordnung war. Also ich habe hauptsächlich das Training bei den Profis mitgenommen und die Spiele in der zweiten Mannschaft waren für mich dann praktisch Bonus und waren auch sehr, sehr wichtig, Im zweiten Jahr war es dann so, dass ich eigentlich das ganze Jahr über die Nummer zwei war bei den Profis und dementsprechend hatte ich dann auch wenig Zeit in der zweiten Mannschaft zu spielen, weil die Termine sich ja auch oft überschnitten haben.
Ja klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, du hast zweimal auf der Bank gesessen am Ende der zweiten Saison. Was natürlich für dich als junger Spieler auch, also wenn du sagst die Nummer zwei, dann warst du wahrscheinlich öfters auf der Bank gesessen. Aber ist doch trotzdem geil. Ich meine, du bist trotzdem von einem kleineren Verein gekommen und warst dann auf einmal bei den Profis in der dritten Liga mit am Start. Ich glaube, hättest du dir das erträumen können, dass es so schnell in deiner jungen Karriere schon zu dem Profikader hochgeht?
Ehrlich gesagt, ich habe immer davon geträumt und ich habe auch immer daran geglaubt, wenn ich jetzt rückblickend gucke, von wo ich eigentlich gekommen bin beim FC Ismaning, da weiß ich nicht, ob ich jetzt noch dasselbe Mindset hätte in der Situation. Aber für mich war das einfach immer so, ich weiß nicht, ich hatte immer diesen Glauben, dass ich es zumindest nochmal wohin schaffe, wo ich sehr viel Freude daran habe und einen Teil von meinem Traum auch als erfüllt ansehe. Und das habe ich dann eben geschafft, dass ich ein Teil von so einem unfassbar geilen Verein wie 1860 München geworden bin. Und als Torwart ist es ja immer schwierig, es kann ja immer nur einer spielen. Und dementsprechend habe ich das dann auch nicht gesehen. So von wegen, hey, ich habe gar nicht so viele Spiele da gemacht und ich habe auch gar kein Pflichtspiel für die erste Mannschaft gemacht. Ich sehe es eher so, dass ich unfassbar stolz bin, ein Teil davon gewesen zu sein. Vor allen Dingen dann eben auch, wir sind ja aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen und das war dann war eine unfassbare Euphorie beim Aufstiegstag selber, aber auch danach wieder in der dritten Liga anzugreifen. Mittlerweile ist ja 1860 schon einige Jahre in der dritten Liga, aber ich kann mich noch erinnern, die erste Saison in der dritten Liga, wo ich ja eben dann auch sehr oft auf der Bank saß, das hatte eine unfassbare Wucht und auch eine Vorfreude seitens der Fans und dem ganzen Verein.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, jeder hat ja diesen Abstieg der 60er mitbekommen, mit dem Investor, der dann doch nicht mehr dabei sein wollte, dann der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Dadurch mussten die Amateure runter, obwohl die ja eine überragende Regionalligasaison gespielt haben. Dann der Wiederaufstieg und ja, jetzt können wir ja mal kurz über 60 quatschen. Also ich habe das mit anderen Leuten auch schon gehabt. Für mich ist 60 durch die ganzen Jahre und Fehlinvestoren und was weiß ich, mittlerweile leider ein Chaosverein geworden. Früher wirklich zweite Liga, Top-Club, immer schön mit dabei. In der zweiten Liga, Traditionsverein, aber mittlerweile die letzten Jahre können die 60er eigentlich froh sein, dass sie nicht wieder runter müssen, ne? Weil das war das Jahr, zeitlang sah das echt, echt böse aus.
Ja, also ich glaube, 60 will ja auch unbedingt wieder in der zweiten Liga spielen oder höher. Man sieht aber eben anhand vom Beispiel 1860, dass es nicht ganz so einfach ist, vor allen Dingen, wenn du im Verein ständig auch unterschiedliche Meinungen hast, bekommen wir alle mit. Ja, ich bin der Meinung, dass in einem Verein von der Putzfrau bis zum Cheftrainer alle in einem Strang ziehen müssen, dass da was Erfolgreiches entstehen kann. Und vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen der Grund, warum 60 seit Jahren jetzt halt eben in der dritten Liga spielt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Verein das Potenzial und die Wucht mitbringt, um mindestens eine Klasse höher zu spielen.
Auf jeden Fall, also wenn da mehr Ruhe einkehrt und die neuen Superstars-Transfers auch einschlagen mit Volland und Niederlechner, was ich überragend finde, dass die Jungs sagen, ey, wir verzichten auf unser Gehalt und kommen zu unserem Heimatverein. Aber dafür, wie du, muss allgemein die Ruhe wieder im Verein reinkommen, nicht diese ganzen Stresssituationen. Und einfach mal, dass der Verein in Ruhe arbeiten kann und dann sehe ich 60 auch wieder in ein paar Jahren oben, weil ich habe die Derbys in München auch geliebt. Auswärtsfahrten mit dem Club zu den 60ern war mir lieber als zu den Bayern. Da konnte man wenigstens ein wenig feiern auf der Tribüne. Aber ja, 60 gehört mindestens in die zweite Liga, aber dafür muss der Verein endlich mal zur Ruhe kommen.
Definitiv.
Perfekt. Jetzt sind wir ein wenig abgeschweift, aber das ist ja ganz normal im Podcast und finde ich auch schön. Aber ja, du hast dann nach 2 Jahren eben gesagt, du möchtest jetzt wahrscheinlich mehr Spielpraxis sammeln, endlich die Nummer 1 irgendwo sein und bist dann gewechselt zum FC Pipinsried. Wie kam es dazu und wie hast du dich da erstmal eingelebt? Weil ich meine, von großen 1860 München als Nummer 2 bei den Profis auf einmal wieder zu einem Amateurverein. Wie war die Umstellung auch wieder für dich?
Oh, brutal, sage ich dir ehrlich. Ich weiß ja, wie es ist. Ich bin ja von einem kleineren Verein gekommen, aber dann habe ich mich daran gewöhnt, Profi zu sein. Und dann wieder den Schritt zurückzumachen, das war eine krasse Umstellung für mich, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da auch in diesem Sommer auch gelernt, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Und ich bin, glaube ich, erst eine Woche vorher, vor dem ersten Punktspiel ins Training eingestiegen beim FC Pipinsried, weil ich bis dahin auch Vereine gesucht habe. Und das hat sich dann als schwierig gestaltet, vor allen Dingen, wenn man nicht so viel spielt. Also es war ja schön und gut, dass ich oft auf der Bank war bei den Profis. Trotzdem wollten halt viele Vereine sehen, dass ich Spielpraxis habe. Und ich hatte eben nicht viele Spiele in der Saison. 9, wir hatten es angesprochen, in der Bayernliga. Und dementsprechend habe ich mir da mit der Vereinssuche ein bisschen schwer getan. Und am Ende wurde es der FC Pipinsried. Und es war eine krasse Umstellung für mich, wieder auf Amateurfußball umzusteigen.
Vor allem, ich meine, wie du schon sagst, du warst Profi. Profis trainieren 1-2 Mal am Tag, haben sonst vielleicht noch Physio oder Besprechungen und sonst freie Tagesgestaltung. Aber im Amateurbereich bist du ja gezwungen, außer du bist in der Regionalliga bei einem Top-Club, zu arbeiten nebenbei. Wie hast du das eigentlich hinbekommen? Ich meine, du warst ja Profi, du hast ja nicht arbeiten müssen, du hast dein Geld verdient für Fußballspielen, für dein Hobby eigentlich, wenn du so siehst. Aber in der Bayernliga, bei Pipinsried, verdient man ja auch Geld, aber nicht, dass du deinen Lebensunterhalt zahlen kannst.
In dem Fall schon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe noch zu Hause gewohnt. Ich war ja noch relativ jung, dementsprechend war das noch in Ordnung. Und FC Pipinsried ist jetzt nicht unbekannt dafür, auch den ein oder anderen Spieler ein gutes Gehalt zu zahlen. Und das war bei mir damals auch der Fall.
Okay, aber das ist natürlich gut. Vorteil, du hast daheim gewohnt und hast noch nebenbei ja Geld verdient, ohne Ausgaben zu haben. Das ist natürlich super.
Richtig.
Und gelohnt hat sich's für dich schon. Du hast 19 Spiele gemacht in der Saison. Und was ich gerade so auf FUPA sehe, weil ich habe ja überall meine Quellen, ihr habt sehr viele, sehr, sehr viele Spiele mit dir im Tor gewonnen.
Ja, also die Saison war schon verrückt. Ich glaube, wir haben gar kein Spiel verloren. Muss dazu sagen, dann kam ja Corona. Also bis dorthin kein Spiel verloren. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel zu Null Spiele ich hatte, auf jeden Fall über die Hälfte. Wir hatten eine unfassbar gute Truppe für die Bayernliga. Also die Spiele haben Spaß gemacht, weil wir haben meistens immer gewonnen und es macht ja bekanntlich Spaß. Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass nach dem Jahr dann in Pipinsried Regionalliga Fußball gespielt wird. Hat sich dann um ein Jahr verzögert wegen Corona.
Ich habe gerade nachgeschaut, du hast 10 Spiele von 19 Einsätzen zu 0 gespielt. Ja, genau. Eine überragende Saison auch für dich persönlich als Torwart, ne?
Ja, also es ist viel hatte ich nie zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen, aber darum geht es nicht im Fußball. Im Fußball geht es oft um Statistiken und auf dem Papier standen daneben 10-0 Spiele.
Auf jeden Fall. Und dann kam eben Corona und wie wir ja alle wissen, der Amateursport wurde komplett eingestellt, bis auf minimale Ausnahmen, aber sonst, wie war das auf einmal für dich? Ich meine, wir haben jetzt einen Teil deiner Karriere schon besprochen. Ich meine, Ismaning warst du ein junger Torwart, hast immer wieder Einsätze bekommen, bei den Löwen eher in der zweiten Mannschaft, aber Rotationstorwart, wie du ja schon gesagt hast, zweite Mannschaft, wird halt immer wieder mal ein anderer Torwart eingesetzt. bei den Profis gar keinen Einsatz, dann kommst du endlich zu einem Verein, wo es läuft, wo du Stammspieler bist in der fünften Liga. Und dann kommt Corona und sagt, ja gut, ihr habt einen guten Lauf, aber ist mir egal, ihr hört jetzt alle auf mit Fußballspielen.
Ja, also, kannst dir wahrscheinlich denken, war für mich sehr hart, war für sehr viele andere Spieler, die in derselben Situation waren wie ich, auch hart. Ja, aber ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe mich oft mit anderen Jungs zu einem Training verabredet. Das haben wir dann auch relativ professionell aufgezogen. Ein guter Freund, der Marc Lamberger, aktuell Torwarttrainer bei Austria Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga. Der Verrückte ist tatsächlich zu mir in den Garten gekommen, nur um mich zu trainieren. Er hat mich dann auch oft gefragt, so, hey, willst du mal wieder trainieren, weil er selber nicht daheim ausgehalten hat. Und dann haben wir, war ja schon ein bisschen illegal damals, dann durfte sich ja nicht treffen. Haben wir dann bei mir im Garten trainiert und habe ich mich fit gehalten und er sich dann eben auch für seinen Torwarttraineraufgaben.
Ja, perfekt. Natürlich war es illegal, wie du schon gerade öffentlich zugibst, aber es wurde ja ziemlich schnell aufgehoben dann. Und dann hieß es ja, es dürfen sich zwei Personen treffen. Haben Nils und ich dann auch gemacht und sind wochenlang gelaufen. Wirklich. Ja. Gewandert, gejoggt, spazieren gegangen. Wir sind teilweise 17, 18 Kilometer am Tag laufen. Aber ohne Ziel. Irgendwann nach so vielen Wochen hatten wir keinen Bock mehr. Ging es dir dann auch so? Weil es kam ja ewig kein Ziel.
Ja, genau. Also, wie du schon gesagt hast, irgendwann hast du dir gedacht, ey, wann hört der Scheiß endlich auf? Ich habe keinen Bock mehr hier in meinem Garten rumzutouren. Der Rasen ist eh schon beschädigt. Ich glaube, der musste sich auch ein Jahr erholen. So wie jeder andere wahrscheinlich sich auch gedacht hat, so, hey, wann geht's endlich weiter? Wann ist Licht am Ende des Tunnels? Das war ja sehr lange nicht der Fall.
Nee, ich glaube, das ging bis, keine Ahnung, September oder so, oder nee, August, haben sie was gelockert und auf einmal ist ja die Grippewelle wieder rumgegangen und auf einmal sind wieder verschärfte Regeln gekommen.
Ja.
Aber wollen wir über diesen komischen Virus nicht länger ein Wort verlieren? Das war eine harte Zeit, eine lange Zeit. Jetzt geht es natürlich wieder aufwärts, Gott sei Dank. Und zu dir. Du bist dann in der Saison drauf, im Herbst 2020, zum TSV Steinbach gewechselt. Warum bist du gewechselt, wenn es im Pipinsried doch lief bei dir?
Jetzt wollten wir nicht mehr über Corona reden. Jetzt muss ich es doch nochmal tun, wenn du mir diese Frage stellst. Es war auch Corona-bedingt, weil in der Regionalliga Bayern abwärts, also auch Bayernliga dann eben, wurde ja nicht gespielt hier in Bayern. Die Regionalliga Südwest hingegen, die hat gespielt. Und das war für mich ein Beweggrund, zu Steinbach zu gehen, was im Nachhinein auch die richtige Entscheidung war, weil es ging ja ewig nicht weiter in Bayern und dann irgendwann wird wieder gespielt, dann wieder nicht. Dann kam so ein Ligapokal, glaube ich, der komplett unbedeutend war. Und in der Regionalliga Südwest wurde gespielt, jedes Wochenende. Beziehungsweise auch im Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Und das war für mich ein Beweggrund. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, ich habe noch daheim gewohnt und das war für mich die perfekte Gelegenheit, auch mal rauszukommen, das erste Mal auszuziehen, raus aus Bayern, raus aus München und all diese Sachen haben mich dann eben gereizt und deswegen habe ich das gemacht damals.
Ich wollte es gerade sagen, weil Südwest ist ja nicht Bayern und nicht München. Dass du das erste Mal von daheim ausziehst, ist auch eine Umstellung, oder? Also ich bin damals mit 18 ausgezogen und zwar nur nach ein paar Dörfer weiter, aber es war für mich die Umstellung des Lebens. Also ich war komplett überfordert am Anfang. Wie war es bei dir?
Ja, ich weiß nicht, ob ich überfordert war, aber es war auf jeden Fall eine Umstellung, ja. Selber kochen war das Schlimmste für mich, ehrlich gesagt.
Aber dann war ja alles für dich neu. Ein neues Bundesland, eigene Wohnung, mal ein Verein außerhalb von Bayern. Das war doch komplett eine Umstellung. Und dann der Dialekt noch da drüben. Das ist ja ein ganz anderer Dialekt, wie du München als Münchner hast.
Ja, man gewöhnt sich dran.
Perfekt. Also ich weiß jetzt nicht, ob Fupa mir die Wahrheit sagt, aber insgesamt hast du 5 Spiele gemacht, wo du bei Steinbach warst. 2 in der Regionalliga und 3 für die zweite Mannschaft in der Verbandsliga Hessen. Wieso hast du so wenig Spiele gemacht?
Ganz einfach, weil ich sehr, sehr gute Konkurrenz hatte. Ich hatte 2 sehr gute Torhüter vor mir auch. Das war einmal der Tim Patterock, der jetzt bei Saarbrücken spielt, und der Raphael Kotscher, der auch sehr viele Drittligaspiele unter anderem bei Jena gemacht hat. Für mich war gar nicht primär das Ziel, natürlich jeder will spielen am Ende des Tages, ja, ich wusste aber, dass es schwer wird vor meiner Unterschrift. Für mich war primär das Ziel, im Trainingsbetrieb zu bleiben. Und das war bei uns sehr, sehr gut, weil wir hatten einen sehr, sehr guten Torwarttrainer mit Sascha Rausch. Ich war mal eine Woche zum Probetraining oben und da hat er mir sehr imponiert, auch seine Ideen. Und ich habe allein durchs Training habe ich einen riesen Step in meiner Torwarttechnik gemacht. Deswegen sehe ich in der Saison, sehe ich darüber hinweg, dass ja, am Ende des Tages wenig Spiele dastehen.
Ja, gut, aber wenigstens die Erfahrung, wie gesagt, auch Regionalliga ist wieder ein ganz anderes Trainingsniveau wie jetzt in der Bayernliga oder überhaupt mal wieder Training. Und es hat sich ja dann trotzdem für dich gelohnt, weil ich weiß nicht, ob das stimmt, aber du hast dann nicht nur das Bundesland verlassen, sondern du hast dann für ein halbes Jahr den Kontinent gewechselt. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war eine Idee, die ich schon länger hatte. Und dann, wie gesagt, durch das ganze Corona-Steinbach-Zeugs habe ich mir dann gedacht, hey, jetzt probierst du mal was ganz was Neues und nimmst mal diesen Weg über ein College-Stipendium drüben, Erfahrungen zu sammeln. Und ursprünglich war es ja auch geplant, dass ich dort meinen Abschluss mache. Das wäre auch länger gegangen. Ich habe mich aber dann nach einem halben Jahr entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Aus dem Grund, weil das fußballerische Niveau dort drüben mir einfach nicht gefallen hat. Und ich habe Fußball, beziehungsweise ich spiele so gern Fußball, so gern guten Fußball. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und das hat mir drüben einfach keinen Spaß gemacht, der Fußball. Allein für die Erfahrung hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Alles die Eindrücke, die ich dort bekommen habe. Es war super Erfahrung, super Leute kennengelernt. Aber wie gesagt, der Fußball hat mich zurück nach Deutschland geholt, nach einem halben Jahr.
Glaube ich dir jetzt. Ich glaube, wie du schon sagst, die Erfahrung, mal in den USA zu leben, ist für jeden mal was. Und auch allgemein, das Land ist sehr traumhaft. Und fußballerisch, glaube ich dir jetzt, ich meine, MLS ist ja wieder ganz anderes Niveau wie jetzt College-Fußball. Aber ich meine, du bist ja anderen Fußball gewohnt. Ich meine, Bayernliga ist auch sehr hohes Niveau. Du warst bei den 60ern, du warst in der Regionalliga bei den Steinbach. Und dann auf einmal in ein College-Fußball. Ja gut, ist anderer Fußball. Aber wie du schon sagst, nach einem halben Jahr hast du dich wieder entschieden, zurück nach Bayern zu wechseln. Was für eine Überraschung. Wieder in dein Heimatbundesland. Zum TSV Rhein am Lech. Ja, wie kam es überhaupt der Kontakt zustande? Ich meine, du bist in den USA. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Rainer Mlech einen Scout in die USA schickt. Hey, da ist ein deutscher Jungspieler, der im College ist. Vielleicht können wir den holen.
Nee, das hat sich dann auch erst spontan ergeben, als ich dann schon wieder in Deutschland war. Also ich habe da natürlich auch was gesucht, was ich machen kann. Auf die Schnelle war mir klar, dass es nicht einfach wird, was zu finden. Und ja, es hat durch ein paar Zufälle hat es dann geklappt im TSV Rhein und im Nachhinein war ich sehr, sehr glücklich, dass es geklappt hat. Das war zwar komplett Amateur-Training, Trainingsbedingungen, also 3-mal die Woche Training, Klassiker, wie es ja viele Mannschaften auch in der Regionalliga Bayern machen. Aber wir haben eine super Rückrunde gespielt, es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, letzter oder vorletzter waren wir damals, als ich gekommen bin. Wir haben es dann tatsächlich noch geschafft, den direkten Klassenerhalt einzutüten. Und das war wirklich für die Mannschaft und für den Verein war das wirklich war eine große Erleichterung. Hätte niemals jemand gedacht, dass wir das überhaupt schaffen. Und am Ende des Tages haben wir es dann geschafft. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht zu spielen dort. Jedes Wochenende.
Glaube ich dir, vor allem du, für dich hat es auch wieder gelohnt. 17 Einsätze in einer Regionalliga. Gleich das erste Spiel, wo du gegeben hast, war der 19. Februar. Hast du 0-1 in Fürth gewonnen. Gefällt mir als Klubberer natürlich. Aber wenn sticheln darf ich ja. Dann gleich im zweiten Spiel wieder ein Sieg 1-0. Du bist in die Elf des Tages gewählt worden bei FUPA. Dann gab es die Niederlage gegen Burghausen, das erste Mal, wo ihr verloren habt, seitdem du da bist. Und dann habt ihr wieder zwei Siege am Stück und wieder in der FUPA-Elf des Tages. Du bist ziemlich oft gewählt worden in der Saison. Und du hast auch ziemlich viele Spiele zu Null gewonnen.
Ja, war sehr überraschend, sage ich jetzt mal, weil man geht ja nicht davon aus, dass du mit dem TSV Rhein so wenig Gegentore kassierst und so oft zu Null spielst. Habe ich nicht damit gerechnet, aber wir haben es einfach sehr, sehr gut gemacht als Verbund, als Abwehrverbund, und ich persönlich glaube, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, ja, dass die Statistik dann so gut aussah und wie gesagt, und am Schluss der direkte Klassenerhalt da stand.
Perfekt, und die Belohnung kam dann im Sommer, weil dann kam ein gewisser Verein aus München auf dich zu, Türkgücü München. Man kann ihn mögen, man kann ihn hassen, man kann seine Meinung dazu haben, aber ich glaube, für dich persönlich war das endlich mal eine Saison, wo du sagen kannst, yes, jetzt bin ich in der Regionalliga angekommen, weil du hast 36 Einsätze gehabt, du bist einmal ausgewechselt worden, 4 gelbe Karten und 10-mal in der 11. Woche freie FUPA. Aber ihr habt trotzdem eine klasse Saison gespielt, also du hast wieder ein paar Spiele zu Null gemacht, hast wirklich 36 Ligaspiele hinter dir. Das war, glaube ich, deine Durchbruchssaison, oder? Was sagst du?
Ja, hätte ich mich nicht am Ende der Saison verletzt, dann würde ich dir zustimmen.
Ja, ich sehe es gerade. Gegen den TSV Buchbach bist du in der 45. ausgewechselt worden. Also in der Halbzeit.
Richtig, ja.
Und deswegen war in der Saison drauf, zumindest bis Winter, auch kein Einsatz mehr möglich, oder?
Genau, das war's.
Solche Themen probiere ich eigentlich ehrlich immer rauszulassen, weil ich glaube, für jeden Fußballer ist eine schwere Verletzung ein Thema, wo er am liebsten einfach vergessen wollen würde. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir die Verletzung mal, weil ich höre auch schon in deiner Stimme, da willst du ja nicht so drüber reden. Und ich will ja auch nicht nachhaken.
Du, das Ding ist, Verletzungen gehören dazu im Sport und sind immer bitter. Und es gibt auch keinen guten Zeitpunkt für eine Verletzung. Aber ich bin dann damit umgegangen, habe versucht, mich da rauszukämpfen, und am Ende des Tages habe ich es dann auch geschafft, diese schwere Verletzung zu überbrücken. Ich kann ja sagen, es war ein Kreuzbandanriss, wo lange nicht klar war, ob ich es operieren lassen soll oder nicht. Mit einer OP wäre die Ausfallzeit deutlich länger gewesen. Ohne OP war das Risiko einer Reruptur, also dass es nochmal reißt, höher. Ich habe mich für einen Behandlungsverlauf ohne OP entschieden. Und das war dann wiederum entscheidend dafür, dass ich dann, jetzt mache ich mal so ein bisschen den Moderator, dass ich dann im Winter zum Würzburger Kickers wechseln konnte.
Perfekt, habe ich mir auch fast gedacht. Und sind wir einfach froh, dass du jetzt wieder ohne Einschränkungen Fußball spielen kannst. Weil ich hatte damals auch einen Kreuzbandriss, wurde auch nicht operiert. Und ich hatte dann immer wieder Probleme mit dem Knie, deswegen habe ich auch vor 2 Jahren dann auch irgendwann gesagt, jetzt ist vorbei mit 30 Jahren, außer ist mein Sohn auf die Welt gekommen, dann der Podcast-Trainer, das war dann alles zu viel, deswegen habe ich dann aufgehört. Ich hatte, wie auch schon gesagt, immer Schmerzen im Knie nach dem Training, deswegen. Aber sind wir froh, dass es dir wieder besser geht und vor allem, dass du jetzt auch endlich wieder spielst, weil ich habe gerade auch deine Daten offen, du hast dann ein erstes Spiel für die Würzburger Kickers am 29. Spieltag daheim gemacht, 90 Minuten. Und der Gegner war, kannst du dich noch erinnern?
Die ersten 90 Minuten für, ja, Würzburg, oder
ja,
wann?
Ja.
Das war Schweinfurt.
Nein. Deine laut
Transfer. Türkgücü.
Richtig, dein Ex-Verein.
Türkgücü, ja, genau.
Ihr habt 4-0 stimmt, gewonnen.
Ja, hast du recht. Hast du recht, ja. Ich hab's gar nicht auf dem Schirm.
Dein Schweinfurt-Spiel war dann zwei Spiele später. Also ihr habt danach gegen Fürth gespielt, da hast du nur 4 Minuten gespielt. Und danach habt ihr das Derby gegen Schweinfurt gehabt und habt da 3-0 gewonnen. Also ich sage ja, wenn du spielst, hast du eine zu 0 Phase. Du spielst ziemlich oft in deiner Karriere zu 0.
Ja, ich spiele gerne zu 0, weshalb ich diese Saison etwas verärgert war. Da hätten ein paar mehr dazukommen können, wenn es nach mir geht.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, jeder Torhüter möchte zu 0 spielen. Ich glaube, ich kenne keinen Torhüter, der sagt, ach geil, ich habe ein Gegentor gefangen. Ich glaube, egal, ob Jugend, ob Herrenbereich, ob Altherren, ob A-Klasse oder Landesliga oder Bundesliga, kein Torwart will Gegentor gefangen.
Und das stimmt.
Dann kommen wir mal zur aktuellen Saison. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Am Anfang hast du auch nicht so viel gespielt. Da war es Zweikampf. Das erste Spiel hast du gespielt gegen wieder mal Türkgücü. Dann warst du zweimal im Kader ohne Einsatz, dann hast du wieder ein paar Spiele bekommen und dann kam eine lange Durchstrecke mit Spielen. Dann wieder ein paar Einsätze, dann wieder ohne Einsatz, dann hat sich dein Kollege leider Gottes verletzt. Dadurch bist du jetzt wieder die Nummer 1. Wie bist du auf einmal in der Saison damit klargekommen, meine ich? Weil ich meine, du hast ja trotzdem deine ganze Karriere immer gute Leistungen gezeigt, wenn du gespielt hast. Und dann auf einmal hockst du eine richtig, richtig lange Zeit auf der Bank.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Damit muss man auch umgehen können. Also es gibt immer zwei Seiten. Entweder du spielst oder sitzt auf der Bank. Und ich habe beide Seiten erlebt. Und je nachdem, welche Phase eben gerade ansteht, versucht man dann eben bestmöglich mit der Situation umzugehen. Jeder Torwart will spielen, aber es kann immer nur einer spielen.
Auf jeden Fall. Und jetzt können wir deinem Kollegen auch nur das Beste wünschen, weil ich glaube, was ich gelesen habe, auch Kreuzbandriss. Oder ein Kreuzbandriss, der fällt jetzt erstmal längerfristig aus. Das heißt, du bist aktuell weiterhin auch gesetzt. Wenn du natürlich bleibst, die Frage hatten wir ja auch ziemlich am Anfang. Dann haben wir jetzt das Aktuelle besprochen, deinen Rundflug über die Karriere, sogar den kurzen Auslandsaufenthalt in den USA. Und jetzt würde ich sagen, weil wir schon über eine Stunde sprechen und wir haben, ich kann es euch ja sagen, jetzt 23.40 Uhr gleich, also kurz vor Mitternacht, kurz vor Tageswechsel, würde ich sagen, starten wir den dritten Teil und es sind ja noch ein paar Fragen offen. Ich habe einige schon gefragt, aber es sind noch ein paar Fragen offen. Und das erste ist keine Frage, sondern der Follower, der Ronny Büttner, hat keine Frage, sondern er wollte einfach nur sagen, er will dich loben, sagen, dass du ein super Junge bist und einen super Charakter hast.
Ja, es freut mich natürlich. Danke, Ronny.
Dann, das hat man schon beantwortet. Dann Nachricht von Simon W. Johann, wer ist deine Lieblingshobbymannschaft in München? Ich glaube, das ist ein Insider, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein Insider. Ja, die Lieblingshobbymannschaft in München. Es ist natürlich die Lokomotive Edelstoff. Simon ist mein bester Kumpel und der ist Gründer einer Hobbymannschaft in der Royal Bavarian League. Das heißt, das ist für alle, die es nicht kennen, das ist eine Liga, beziehungsweise ein Ligabetrieb weg vom BV, also eigenständiger Ligabetrieb und da spielen dann auch in drei verschiedenen Ligen, also erste, zweite, dritte Liga, Hobbymannschaften gegeneinander. Und die haben dann teilweise auch sehr witzige Namen, so wie jetzt eben die Lokomotive Edelstoff.
Perfekt, das gibt's in Nürnberg auch. Ich habe nämlich nach der Jugend 9 Jahre in so einer Privatmannschaft und Hobbymannschaft gespielt, aber wir haben mit dem PEV zusammengearbeitet. Also wir hatten Schiedsrichter vom PEV und waren auch im offiziellen PEV-Betrieb gemeldet. Und wir hatten aber auch lustige Namen, wie zum Beispiel Baggerloch.
Ja, da gibt's da einige.
Aber haben die dann auch Schiedsrichter oder ist das einfach wirklich nur Hobby und da stellt sich halt irgendwer dahin?
Nein, die haben auch Schiedsrichter. Die werden aber bezahlt von beiden Mannschaften. Das heißt, die Platzmiete und der Schiedsrichter, die werden bezahlt von den Mannschaften und es wird jedes Mal Geld von den Spielern eingesammelt.
Ja, okay, dann war es bei mir anders. Aber wir mussten beim offiziellen Verein angemeldet sein und dann kamen auch offizielle BV-Schiedsrichter. Und die haben auch gerne Karten verteilt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele gelbe Karten gehabt wie in den 9 Jahren und eine glattrote. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Gut, dann die nächste Frage vom Elia 10. Wie stehst du zum Spiel Clash of Clans? Punkt, dein Anführer. Kuss, Smiley.
Ja, dachte ich mir schon, dass so eine Frage kommt. Es ist ein Handyspiel, was sehr viele bei uns in der Mannschaft spielen. Und der Elia war ja auch Teil der Mannschaft bis zum Winter. Ist wieder zu DJK nach Veilchen gewechselt, aber ist weiterhin ja, Teil beziehungsweise Anführer unseres Clans vom Spiel Clash of Clans, was wir sehr oft spielen.
Perfekt. Dann die nächste Frage vom Marius.ul. Wie hast du denn die Liverpool-Meisterschaft wahrgenommen und gefeiert und wer ist dein Lieblingsspieler?
Ja, sehr, ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil wenn es einen Verein gibt in England, den ich supporte, dann ist es Liverpool oder Brentford, muss ich auch dazu sagen, weil ich da einen kleinen persönlichen Bezug dazu habe. Aber habe mich sehr gefreut, dass Liverpool die Liga gewonnen hat. Und ja, bester Spieler von Liverpool ist ganz klar Mohamed Salah.
Perfekt, dann will der Nils auch wissen, wer war denn dein bester Mitspieler und im Gegenzug, wer war dein bester Gegenspieler bisher?
Boah, da muss ich kurz überlegen. Da muss ich wirklich kurz überlegen. Aber es ist eine sehr gute Frage. Ich kann zumindest mal sagen, wer mein bester Trainer war, beziehungsweise der prominenteste Trainer. Habe ich ja vorhin gesagt, dass wir bei Pipenfried komplett Amateure waren. Kaum vorstellbar, dass ein gewisser Fabian Hürzeler mein Trainer war beim FC Pipenfried, der jetzt Cheftrainer in der Premier League bei Brighton ist. Also, das ist auf jeden Fall Prominenz, die ich hier aufzählen kann. Boah, die anderen zwei Sachen sind tatsächlich schwer. Das will ich jetzt gar nicht so in die Länge ziehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Torwartteam bei 1860 war sehr, sehr gut. Mit Marco Hiller, Hendrik Bonnmann und mir. Marco Hiller, glaube ich, kennen auch sehr, sehr viele. Löwenlegende mittlerweile, muss man schon sagen. Jahrelang jetzt für 60 gespielt. Jetzt im Sommer folgt der Abschied, was man so gelesen hat. Hendrik Bonnmann ist auch seinen Weg gegangen ins Ausland, ist glaube ich gerade in Bulgarien unter Vertrag. Ja, also die Qualität im Torwartteam war sehr, sehr hoch. So kann ich sagen, das war so mit das Beste, was ich erlebt habe. Und beste Gegenspieler. Ja, wir haben jetzt im Sommer gegen Hoffenheim im DFB-Pokal gespielt und da gibt es natürlich einige Akteure, die da schon einige Bundesligaspiele oder auch Weltmeisterschaften erlebt haben. Zum Beispiel André Kramaric.
Ja, den kann man mal nehmen als besten Gegenspieler.
Ja,
Also,
das
ja.
wird mir jetzt so als so spontan einfallen.
Perfekt, dann kommen jetzt noch zwei Fragen. Und zwar, was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst?
Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, die Frage stelle ich mir jetzt auch, weil ich muss ja auch irgendwas machen nach meiner Karriere. Und ja, da mache ich mir aber keinen Druck. Ich habe gewisse Sachen, die mich interessieren, aber ich kann die Frage jetzt gar nicht pauschal beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, aber du hast ja Gott sei Dank noch wenig Zeit. Ich meine, du bist 98er, 90er
Zum Glück,
Jahrgang.
ja.
Das sind einfach 5 Jahre Unterschied. Ich komme mir einfach schon wieder so alt vor, weil ich habe die drei davor.
Ja, so viel, ja, es gibt auch Leute, die hier bei uns jetzt in der Mannschaft spielen, die sind 17, 18. So, und dann komme ich mir alt vor.
Ja, okay, du hast vollkommen recht. Okay, wir sind beide alt.
Wir
Einigen
sind
wir uns.
beide alt, ja. Du bist ja älter als ich.
Ja, aber letztendlich. Weißt du, wann ich mir richtig alt vorkommen bin, als mir mein Spieler gesagt hat, Sascha, wie alt bist du eigentlich? Ich so, ja, 32. What the fuck, du bist 20 Jahre älter wie ich. Ich bin gegangen. Ich hab's halt trainiert
Boah.
alleine, ich bin einfach gegangen.
Ja, 20 ist schon heavy.
Wenn ich jetzt meinen Sohn anschaue, der wird Ende Mai 2, das sind 30 Jahre.
Tja, Zeit vergeht.
Ja, und jetzt, bevor man es echt in die Länge ziehen.
Letzte Frage.
Die letzte Frage, und das ist keine Frage, sondern welchen Spieler oder Fußballer, Trainer oder allgemein Leute aus dem Fußball würdest du uns empfehlen als Gast?
Da denke ich natürlich jetzt primär an Leute aus meiner Mannschaft. Ich würde sagen, Fabian Wessig. Fabian Wessig. Ja, ich glaube, der hat auch sehr viel zu erzählen. Der ist ein bisschen jünger als ich, aber hat auch schon sehr, sehr viel erlebt.
Perfekt, ist vermerkt. Und jetzt zum Abschluss, was natürlich absolute Tradition ist, gehören dir als Gast die letzten Worte.
Ja, ich glaube, ich habe genug geredet. Deswegen halte ich es jetzt kurz. Es hat mir Spaß gemacht, sich mal auszutauschen mit dir, Sascha. Und ja, hoffe, dass noch viele weitere Gäste zum Podcast dazukommen. Und ja, und wünsche jetzt eine gute Nacht. Wie gesagt, bei uns ist es schon ultra spät. Von dem her verabschiede ich mich. Danke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Football Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.